Kein anderer Name, Jesus Christus. Kein anderer Name, der heilt, Jesus Christus. Du warst das Wort am Anfang, eins mit dem Vater, gesprochen, um zu schaffen, um Leben zu schaffen. Leben, das lebt und blüht, aufblüht in deinem Licht. Du bist das Licht, das leuchtet und heilt. Kein anderer Name, der heilt, Jesus Christus. Jesus, dein Name heilt und rettet, dein Name ist Gnade. Und ich rufe deinen Namen, ich rufe deine Gnade aus, rufe sie aus über alles, was deine Gnade braucht. Ich rufe deinen Namen, ich rufe aus dein Heil, denn dein Name ist Heil. Kein anderer Name. Dein Name ist hier, dein Name ist Gegenwart, im Hier und Jetzt. Im Jetzt und Hier ist dein Name Gegenwart, Gegenwart der Herrlichkeit. Herrlich scheint sein Name über uns. Du bist das Licht, das leuchtet und heilt. Dein Name ist Heil. Kein anderer Name, Jesus Christus. Ihr Lieben, das war ein Gebet, ein Lobpreis, das mal in das Thema einstimmen sollte. Was heißt eigentlich sein Name? In keinem anderen Namen finden wir Rettung als in dem Namen Jesus Christus. In der Bibel ist öfter die Rede von Gottes Namen. Eben im Psalm haben wir es auch gemeinsam gesprochen. Sein Name ist herrlich. Wir preisen seinen Namen. Der Tempel Gottes ist der Ort, wo der Name Gottes wohnt. Und dann kommt natürlich dieser Predigttext, in dem Petrus sagt, in keinem anderen Namen finden wir Rettung als in dem Namen Jesus Christus. Ich habe mich oft gefragt, was es eigentlich mit diesem Namen auf sich hat. Also ich habe mich gefragt, warum ist die Rede von seinem Namen, also seinen Namen zu preisen, warum heißt es nicht, wir preisen Gott? Oder warum heißt es eben, in seinem Namen ist Rettung und nicht errettet? Ihr Lieben, der Name Jesus Christus hat Macht, hat Bedeutung, hat Wirkung. Heute ist ein Tag, der erste Sonntag nach Weihnachten, und ich habe eben am Anfang gesagt, es ist auch ein Tag, an dem wir uns an die Namensgebung Jesu erinnern. 8 Tage nach seiner Geburt wurde Jesus beschnitten und ihm wurde sein Name gegeben. Und damals war das kein besonderer Name. Das war nicht besonders ausgefallen, das war ein Allerweltsname. Gefühlt hieß jeder Zweite Jehoshua. Und doch dadurch, dass Jesus ist, wer er ist, durch das, was er getan hat, hat sein Name Macht, Bedeutung, Wirkung. Darum soll es heute gehen, und das ist, wie gesagt, auch eine Einladung, das als eine Perspektive auf das vor uns liegende Jahr zu sehen. Eine Perspektive, die sein Name eröffnet. Was heißt also sein Name? Ich glaube, erstmal in unserer Art zu denken, fällt es etwas schwer, das nachzuvollziehen, dass nur, also in Anführungsstrichen nur, ein Name solch eine Wirkung hat. Ein Name ist erstmal nur ein Name, das ist, sagt für uns nichts aus. Vielleicht sagt man auch, Namen sind Schall und Rauch. Ein Name sagt noch nichts über die Person aus. Wir unterscheiden relativ stark zwischen Name und Person. Im biblischen Denken wird aber nicht unterschieden. Seinen Namen zu preisen heißt, Gott zu preisen. Dass sein Name Rettung ist, heißt, dass er selbst rettet. Der Name steht für die Person. Man könnte jetzt auch überlegen, ob man das Ganze nicht da abhakt und sagt, okay, Name, Person ist gleich, im biblischen Denken lassen wir. Ich glaube, ganz so einfach ist das aber nicht. Und vielleicht merkt ihr auch, dass es dann ein bisschen kritisch wird, wenn man nämlich sagt, ich handle im Namen einer Person oder ich handle im Namen Gottes, dann hat es auch den Anspruch, als diese Person zu handeln, als Gott zu handeln. Und da wird es auch, also vielleicht wird euch auch da ein bisschen mulmig, ging mir jedenfalls so, denn ein kurzer Blick in unsere Geschichte oder Kirchengeschichte reicht ja aus, um zu sehen, wie viel Schlimmes schon angerichtet wurde im Namen Gottes. Kriege wurden in seinem Namen geführt. Mord, Gewalt, Lüge, Gier, Betrug wurde mit seinem Namen gerechtfertigt. Und das ist furchtbar, wenn Gottes Name auf diese Weise missbraucht wird. Das ist schrecklich. Und vielleicht ist diese Geschichte auch mit ein Grund, warum wir so streng unterscheiden wollen zwischen Name und Person. Im zweiten Gebot heißt es, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Und das ist eine große Gefahr. Das ist genau das, was an so vielen Stellen in unserer Geschichte passiert ist. Sein Name wurde missbraucht, aber das heißt auch nicht, dass wir den Namen Gottes gar nicht gebrauchen sollen. Nicht missbrauchen heißt, dann muss es ja auch einen Weg geben, den Namen Gottes gut zu gebrauchen. Und es heißt auch, wir dürfen seinen Namen gebrauchen. Letztlich tun wir das auch. Wir gebrauchen seinen Namen. Zu Beginn jedes Gottesdienstes sprechen wir das Votum. Wir beginnen den Gottesdienst im Namen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir sagen dazu unser Amen. Unsere Hilfe steht in seinem Namen. Dazu bekennen wir uns. Und das tun wir, weil er uns verheißen hat, mitten unter uns zu sein, wenn wir in seinem Namen versammelt sind. Und dann gibt es ja noch so eine Bibelstelle, in der Jesus sagt, dass wir in seinem Namen beten sollen. Das ist praktisch ein Auftrag. Was wir in seinem Namen bitten, empfangen wir auch. Und dann kommt eben diese Frage der Schriftgelehrten im Predigtext. Die Leute fragen Petrus, woher hattet ihr die Kraft, den Gelähmten zu heilen? In wessen Namen habt ihr das getan? Mit dieser Frage, in wessen Namen habt ihr das getan, wird schon was deutlich. Für diese Schriftgelehrten, für diese religiösen Führer war klar, dass kein Mensch mal eben jemanden heilen kann, nicht ohne die Kraft dazu zu haben. Und für sie war auch klar, dass jemand oder etwas dahinter stecken muss, was diese Kraft hat. Für sie war klar, Petrus hat nicht selber diese Autorität, sondern er muss sich auf jemand anders berufen haben, jemand, der diese Kraft hat und dann in seinem Namen zu handeln. Okay, was heißt dein Name? Was heißt es, Jesu Namen zu gebrauchen? In dieser Szene antwortet Petrus auf die Frage, in wessen Namen habt ihr das getan? Klipp und klar, dieser kranke Mensch wurde im Namen von Jesus Christus geheilt. Was ist sein Name? Ich fange mal mit einer Abgrenzung an. Was ist sein Name nicht? Was ist nicht sein Name? Der Name Jesus Christus ist keine magische Formel. Ich sage das auch, weil ich glaube, wir können schon mal in so ein Denken verfallen. Wenn Jesus sagt, wir empfangen alles, was wir in seinem Namen bitten, heißt das vielleicht im Umkehrschluss, ich müsste einfach hinter jede Bitte im Namen Jesu setzen und dann passiert es auch. Dann bekomme ich, keine Ahnung, das schicke Auto, was ich in seinem Namen erbitte und dann wird das schon. Aber genau das ist es nicht. Einige von euch wissen, dass Petrus jetzt nicht irgendwer ist. Petrus war ein Jünger Jesu und er hat Jesus erlebt. Er hat mit ihm gelebt, er hat von ihm gelernt, er hat auch Fehler gemacht und darin Gottes unendliche Gnade erfahren und er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Petrus ist nicht irgendwer, der jetzt zufällig den Namen Jesus Christus aufgeschnappt hat und damit jetzt durch die Gegend läuft und mal so ein paar Menschen heilt und hier im Namen Jesu und so weiter und dann passiert das alles. Und so nach dem Motto, wenn ich, egal was ich tue, Hauptsache ich setze den Namen Jesus dahin und dann wird das gut. Oder schlimmer, und das ist ja auch das, was in der Kirchengeschichte häufig passiert ist, egal was ich tue, wenn ich seinen Namen darüber ausspreche, dann rechtfertigt das alles. Oder heiligt alles, was ich tue. Also der Name Jesus Christus ist keine magische Formel. Keine Formel, die mir die Erfüllung meiner Bitten garantiert. Keine Formel, die bei Anwendung ganz automatisch Heilung bewirkt. Keine Formel, die heiligt, was unheilig ist. Trotzdem ist es jetzt ja immer noch so, dass Petrus im Namen Jesu einen Menschen geheilt hat. Und er sagt, dass im Namen Jesu Rettung liegt. Mehr noch, dass nur in diesem Namen Rettung liegt. Was ist dieser Name? Ich versuche das mal auf einen Satz zu bringen. Der Name Jesus Christus ist Christus Wirklichkeit. Der Name Jesus Christus ist Christus Wirklichkeit. Kurz zu dieser Begebenheit damit mit Petrus und Johannes und den Schriftgelehrten. Das ist so, dass Petrus und Johannes in Gewahrsam gesetzt werden und sich dann mit dieser religiösen Elite da auseinandersetzen. Und in dieser Auseinandersetzung erfahren wir zwei entscheidende Dinge, die im Namen Jesu passieren. Heilung und Rettung. Ganz kurz zum Kontext. Es war so, also Petrus und Johannes wurden gefangen gesetzt, es war so, dass sie im Tempel waren und da saß ein Gelähmter. Und dieser Gelähmte hat um Geld gebeten und Petrus sagt dann diesen berühmten Satz, vielleicht kennt ihr ihn noch, Gold und Silber habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi sei geheilt. Das ist so das, was davor passiert ist. Und dann entsteht so ein kleiner Aufruhr, alle sind irgendwie ganz erstaunt. Petrus predigt und erklärt, was da passiert ist. Und dann kommen irgendwie die religiösen Führer, die merken, da ist irgendwie gerade was passiert und das können wir nicht einordnen und wir setzen die jetzt erstmal gefangen. So, das sind so Kapitel 3 und 4 in der Apostelgeschichte. Es lohnt sich, das mal nachzulesen, wie oft und auf welche Weise da der Name Jesus Christus gebraucht wird. Der Fokus liegt dabei auf diesen beiden Dingen, die in Jesu Namen passieren, Heilung und Rettung. Zur Heilung. Im Namen Jesu liegt Heilung. In dieser Szene sind Petrus und Johannes zwar gefangen genommen worden, aber letztlich haben die religiösen Führer überhaupt nichts in der Hand. Und das, was da abläuft, ist eigentlich ein bisschen paradox sogar. Da passiert was, was so gar nicht ins Schema passt für die, was aber eigentlich richtig gut ist. Da ist ein Mensch geheilt worden. Preis dem Herrn. Ist doch super. Aber damit sind einige überfordert und das muss man dann erstmal unterbinden. So geht gar nicht, können wir nicht einordnen. Und dann fragen sie Petrus dann eben genau diese Frage, mit wessen Kraft, in wessen Namen hast du das getan? Und Petrus, so kühn wie er nun mal im Heiligen Geist ist, in dem Namen Jesus wurde der Mensch geheilt. Und Petrus sagt dann auch noch so ganz nebenbei, das ist auch der Typ, den ihr gekreuzigt habt. Also den ihr verworfen habt, dessen Namen ihr verworfen habt. Wisst ihr, ich versuche mir so ein bisschen diese Situation vorzustellen. In welcher Lage Jerusalem und auch das Geschehen um den Tempel überhaupt war, zu der Zeit, in der das passiert ist. Zu dem Zeitpunkt ist die Kreuzigung schon ein paar Wochen her. Und vielleicht ist da auch dieser Hype um die Auferstehung Jesu auch ein bisschen abgeflacht. So, das ist ja wie eine Welle da durch die Stadt gegangen und es sind einige zum Glauben gekommen. Es kommen immer noch Leute zum Glauben, aber vielleicht ist das alles so ein bisschen gemäßigter schon gewesen und vielleicht so weit, dass diese religiösen Führer sich gedacht haben, dass so langsam vielleicht auch alles wieder normal wird. Aber Jesus wirkt weiter. Jesus lebt. Er ist immer noch gegenwärtig. Als Jesus auf dieser Erde lebte, heilte er Menschen. Und wenn er immer noch da ist, wenn er immer noch lebt, dann heilt er auch immer noch. Petrus ist jemand, als ein Jünger Jesu, als jemand, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, er ist jemand, der die Gegenwart Jesu trägt. Und er ist jemand, der ganz stark in diesem Bewusstsein lebt. Petrus ist sich bewusst, dass Jesus lebt. Er hat ihn gesehen, er hat ihn erlebt und er ist sich bewusst, dass er weiter wirkt. Und er ist sich bewusst, dass Jesus durch ihn wirkt, durch Petrus. Und in diesem Bewusstsein spricht er den Namen Jesus aus. Diese Christus-Wirklichkeit, in der Petrus schon lebt, breitet sich in diesem Moment aus. In dem Moment, wo er dem Gelähmten am Tempel begegnet. Also muss ich das, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Er trägt die Gegenwart Jesu auf sich, Christus Wirklichkeit. Und in dem Moment, wo er den Gelähmten anspricht, in dem Namen Jesu, wird auch die heilende Gegenwart sozusagen eröffnet, Wirklichkeit. Und vielleicht kann man sich das so ein bisschen wie einen Raum vorstellen. Ein Raum voll mit Christus. Also gefüllt mit all dem, was Jesus getan hat, wer er ist. Gefüllt mit Heilung, mit Licht, mit Liebe, mit Offenbarung, mit Gnade. Und Petrus lebt in diesem Raum der Christuswirklichkeit. In dem Moment, wo er den Gelähmten anspricht, öffnet er den Raum, auch für ihn. Und der Gelähmte erlebt Christus. Er wird geheilt. Das ist das eine, in seinem Namen liegt Heilung. Das andere ist Rettung. Gemeint ist das ewige Leben, Soteria, das Seligwerden, die Rettung vor dem letzten Verderben, Rettung vom Tod. Jesus Christus hat den Tod besiegt. Er hat uns den Zugang zu Gott verschafft. In seinem Namen haben wir Zugang zu Gott. Und Gott hat auch keinen anderen Namen offenbart, in dem genau diese Rettung liegt, in dem dieser Zugang liegt. Nur in seinem Namen können wir die Rettung ergreifen. Und das ist etwas, was Petrus jetzt hier in dieser Situation den frommen Leuten sagt. Denen, die theologisch gebildet sind und die vielleicht wissen könnten, sollten, wie auch immer, die aber so sehr den Weg verfehlt haben, weil sie damit mit ihrer eigenen Frommheit Rettung gewinnen wollen, sich das erarbeiten wollen. Er sagt es zu Menschen, die im Begriff sind, sich total zu verrennen. In diesem Namen liegt Rettung, nicht in dem, was ihr tut. Und sie bekommen hier die Chance, das zu erfahren, das anzunehmen. Dass Rettung für sie erworben wurde. Und auch hier in dieser Auseinandersetzung zwischen Petrus und den Schriftgelehrten wird ein Raum geöffnet. Ein Raum der Christuswirklichkeit, die zeigt, hier ist Rettung. In diesem Raum, hier ist Gnade, hier ist der Zugang zu Gott. Man könnte jetzt an beiden Punkten, sowohl bei Heilung als auch Rettung, noch ein bisschen tiefer einsteigen. Aber das, worum es mir geht, ist, der Name Jesus Christus ist keine magische Formel, die alles gut macht, was blöd ist, sondern es ist Christus Wirklichkeit. Es ist ein Raum, der sich öffnet, ein Raum, in dem Christus herrscht. Da wird sein Wille Wirklichkeit. Sein Wille ist Heilung, Rettung. Und das ist auch genau der Raum, der sich öffnen soll, wenn wir Gottesdienst in seinem Namen feiern. Es soll ein Raum entstehen, in dem Christus Wirklichkeit wird, in dem Heilung und Rettung erfahrbar wird. Und das ist kein Automatismus. Also wie gesagt, es ist keine magische Formel, die jetzt solange ich das mache, passiert es auch alles genauso, weil wir sind trotzdem Menschen. Wir kommen trotzdem mit all unseren Anfechtungen, mit denen wir zu tun haben. Aber wenn sein Reich sich ausbreitet, dann breitet sich Christus Wirklichkeit aus. Dann wird der Raum, den er einnimmt, immer größer, auch in uns und um uns. Und das ist das, wozu ich am Anfang dieses Jahres ermutigen möchte, dass dieser Raum größer wird. Jesus hat uns seinen Namen gegeben. Der Name steht für die Person. Und doch ist der Name gleichzeitig ein Raum, der sich ausbreitet. Wir sollen uns in seinem Namen versammeln. Wir sollen in seinem Namen beten. Wir dürfen und sollen seinen Namen gebrauchen. Sein Name ist ein Raum von seiner Wirklichkeit, von seiner Herrschaft. Ich möchte euch heute Morgen ermutigen, seinen Namen über dieses Jahr, was vor uns liegt, auszurufen. Und ich möchte euch auch ermutigen, dabei konkret zu werden, das in ganz bestimmte Situationen hineinzusprechen, seinen Namen, diese Christuswirklichkeit. Und vielleicht habt ihr auch selber Situationen vor Augen oder schwierige Momente, Konflikte, was irgendwie festgefahren ist, da wo Streit ist oder Unverständnis oder was auch immer, dann ruf seinen Namen darüber aus. Jesus Christus. Und tu das in dem Bewusstsein, dass seine Gegenwart in dieser Situation Heilung bringt. Denn wenn seine Gegenwart sich ausbreitet, breitet sich auch das aus, was er ist und was er will. Und wenn du irgendwie daran zweifelst, dass das tatsächlich passiert, dann ruf seinen Namen über dich aus. Über den Zweifel für genau diese Situation. Lass ihn auch da rein. Lass seine Wirklichkeit mehr und mehr Raum einnehmen. Oder vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr am Anfang des Jahres irgendwie mal so das Jahr irgendwie durchgeht oder überlegt, was kommt da eigentlich zu. Vielleicht möchtet ihr am Anfang dieses Jahres ganz konkret seinen Namen ausrufen über die Zeiten. Über vielleicht jeden Monat oder sowas. Kurz mal einen Kalender setzen und seinen Namen ausrufen. Über den Monat Januar. Und über Februar und März und alles, was da kommt. Und auch das tue in dem Bewusstsein, dass sich seine Gegenwart darin ausbreitet. Wisst ihr, Missbrauch seines Namens passiert dann, wenn ich das, was ich selber will, versuche, mit seinem Namen zu rechtfertigen oder durchzusetzen. Gut, gebrauchen wir seinen Namen, wenn wir verstehen, dass sein Name ein Herrschaftsbereich ist, in dem nicht wir das Sagen haben, sondern er, der heilt, der rettet. Und dieser Herrschaftsbereich ist voll mit Licht und Heilung und Gnade und Annahme. Und das soll sich ausbreiten. Ich möchte gerne diesen Text, den ich am Anfang gelesen habe, nochmal lesen und dieses Gebet. Und ich lade euch ein, da mal innerlich mitzugehen, sich das ins Bewusstsein rufen zu lassen, was sein Name und was damit seine Gegenwart in uns macht, in uns bewirken kann, wenn wir ihm mehr und mehr Raum überlassen. Ich lade euch ein, mal das bewusst anzunehmen, dass sein Name sich ausbreitet in uns und dann um uns. Kein anderer Name, Jesus Christus. Kein anderer Name, der heilt, Jesus Christus. Du warst das Wort am Anfang, eins mit dem Vater, gesprochen, um zu schaffen, um Leben zu schaffen. Leben, das lebt und blüht, aufblüht in deinem Licht. Du bist das Licht, das leuchtet und heilt. Kein anderer Name, der heilt. Jesus Christus. Jesus, dein Name heilt und rettet. Dein Name ist Gnade. Und ich rufe deinen Namen, ich rufe deine Gnade aus. Ruf sie aus über alles, was deine Gnade braucht. Ich rufe deinen Namen. Ich rufe aus dein Heil, denn dein Name ist Heil. Kein anderer Name. Dein Name ist hier. Dein Name ist Gegenwart. Im Hier und Jetzt. Im Jetzt und Hier ist dein Name Gegenwart. Gegenwart der Herrlichkeit. Herrlich scheint dein Name über uns. Du bist das Licht, das leuchtet und heilt. Dein Name ist Heil. Kein anderer Name. Jesus Christus. Amen.